Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um Ampelkoalition und Wertewandel. Die katholische Kirche kritisiert die neue Bundesregierung in puncto Lebensschutz. Ein Gespräch mit Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur, zur Frage, inwiefern den Bischöfen die politischen Partner abhanden kommen. Und ein weiteres Thema unserer Sendung, Macht mittels Religion, wie der Märtyrertod von Schiiten politisch instrumentalisiert wird. Hören Sie den zweiten Teil unserer Reportage aus dem Libanon über Märtyrer im Islam. Mit der Ampelkoalition weht ein anderer Wind in Berlin, auch im Hinblick auf umstrittene ethische Themen. So plant die neue Bundesregierung laut Koalitionsvertrag unter anderem das Werbeverbot für Abtreibungen, den § 219a im Strafgesetzbuch, zu streichen. Das Gesetz untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen, wenn daraus ein finanzieller Vorteil entsteht oder dies in grob anstößiger Weise geschieht. Kritiker beklagen seit Jahren, dass den Frauen durch das Gesetz wichtige medizinische Informationen vorenthalten werden. Die katholische Kirche hingegen hat die Pläne der Bundesregierung kritisiert. Doch kann sie damit, wie in früheren Zeiten, auf ein politisches Echo hoffen? Darüber spreche ich jetzt mit Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Guten Morgen, Herr Ringeifel.
Guten Morgen.
Warum will die katholische Kirche an dem umstrittenen Paragraphen 219a unbedingt festhalten?
Das liegt vor allen Dingen daran, dass dieser 219a ja Teil eines größeren Kompromisspakets ist, das damals in den 1990er Jahren ausgehandelt wurde. Zu diesem Kompromisspaket gehört eben, dass es nicht eine Dienstleistung sein sollte wie jeder andere, dass also Abtreibung nicht beworben werden soll wie jede andere Dienstleistung, sondern dass es sich dabei um eine Ultima Ratio handelt, um etwas, was nur im äußersten Notfall vom Gesetzgeber als straffrei angesehen wird, aber nicht als etwas ganz Normales. Und deswegen geht es eigentlich der Kirche gar nicht nur um diesen 219a, sondern insgesamt um dieses Paket Abtreibungskompromissregelung, wie sie eben in den 70er und in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgehandelt wurde, weil die Befürchtung da ist, dass dieses ganze Kompromisspaket aufgeschnürt wird und dass die Abtreibung in Deutschland dann komplett straffrei gestellt wird.
In Deutschland sind Abtreibungen rechtswidrig, aber straffrei. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche dürfen Frauen nach einer Pflichtberatung abtreiben, ohne dass sie bestraft werden. Aber Ärzte dürfen nicht darüber informieren, dass sie eine Abtreibung vornehmen. Die Gießener Ärztin Christina Hähnel wurde 2017 zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf ihrer Internetseite darüber informiert hatte, Abtreibungen vorzunehmen. Soll diese paradoxe Regelung nach dem Willen der katholischen Kirche wirklich so bleiben?
Ja, ich glaube, dass aus Sicht der katholischen Kirche diese Paradoxien zu diesem schwierigen Kompromiss einfach dazugehören. Dass man mit solchen Widersprüchen leben muss und dass sie versuchen will, insgesamt dieses ja heute schwierig, von vielen nur schwierig zu verstehende Kompromisspaket aufrechtzuerhalten. Das Spannende ist aber, ob sie da überhaupt irgendeinen politischen Rückhalt für diese Position noch hat. Wenn man sich erinnert, in den 90er Jahren und auch schon in den 1970er Jahren war es ja letztlich das Bundesverfassungsgericht, das dafür gesorgt hat, dass dieser Kompromiss zustande kam, der heute von vielen nicht mehr verstanden wird. Und die Frage ist, ob heute, wenn die neue Regierung die Abtreibung komplett neu regeln würde, also außerhalb des Strafrechts regeln würde.
Was ja auch geplant ist, ne?
Ja, ist auch im Koalitionsvertrag drin. Ob dann die katholische Kirche so wie damals die Unionsfraktion auf ihrer Seite hätte, die damals ja über eine Verfassungsbeschwerde die radikale Reform des Abtreibungsrechts gekippt hat. Also es ist die Frage, hätte sie die Unionsfraktion auf ihrer Seite, und es ist die Frage, hätte sie Karlsruhe auf ihrer Seite, also das Bundesverfassungsgericht, das ja auch heute etwas anders tickt als noch in den 70er oder in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Mhm. Damit sind wir eigentlich schon bei der Frage, wie viel politischen Rückhalt hat die katholische Kirche eigentlich noch in der neuen Bundesregierung? Vielleicht sollten wir einfach mal darüber sprechen. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die im Koalitionsvertrag stehen, die auch noch wichtig sind. Da würde ich gerne vorher noch mal einmal drauf eingehen, und zwar auch über die Pläne der Bundesregierung zur Reproduktionsmedizin. Ein besonderes heikles Thema, auch ethisch heikel. Die Ampelkoalition will die künstliche Befruchtung und die ethisch umstrittene Präimplantationsdiagnostik finanziell fördern. Dabei werden Embryonen auf Erbkrankheiten untersucht, bevor sie in die Gebärmutter eingesetzt werden. Was kritisiert die katholische Kirche da, und welche Aussicht hat sie darauf, dass diese Pläne wieder in der Schublade verschwinden?
Ja, die Kritik der katholischen Kirche ist da ganz ähnlich wie bei der Abtreibungsfrage. Es geht immer um den Schutz des ungeborenen Lebens. Die katholische Kirche sieht ja das ungeborene Leben auch als schützenswert an und sagt, anders als viele andere politische Akteure, dass der Staat verpflichtet sei, das ungeborene Leben auch durch Gesetze zu schützen. Und das gilt sowohl für den Embryonenschutz bei der Präimplantationsdiagnostik als auch bei der Abtreibung, als auch generell in der Reproduktionsmedizin. Und mit dieser Haltung muss sie Verbündete suchen. Sie hatte sie in der Vergangenheit übrigens nicht nur in der Union, sondern teilweise auch bei den Grünen, die in Sachen Embryonenschutz ebenfalls an bestimmten Punkten auch mit der katholischen Kirche einer Meinung waren.
Jetzt ist es so, dass Selbstbestimmung beim Kinderkriegen heutzutage selbstverständlich ist, ob das jetzt nun Verhütung, geplante Schwangerschaften angeht. Auch von Schwangerschaftsabbrüchen lassen sich Frauen nicht abhalten, wenn sie ein Kind nicht kriegen wollen oder können. Auch Präimplantationsdiagnostik nehmen manche werdende Eltern in Anspruch. Spiegeln diese Pläne der Bundesregierung nicht einfach nur wider, dass sich die Werte in unserer Gesellschaft schon lange gewandelt haben?
Der Wertewandel steht sicher da im Hintergrund, aber ich glaube, dass das nicht so neu ist. Also wenn wir zurückdenken an die 1970er Jahre, da gab es schon mal einen ähnlichen Schub in Richtung Selbstbestimmungsrecht unter Missachtung des Rechts des ungeborenen Lebens. Das ist so neu nicht. Das gibt's immer wieder mal. Und die katholische Kirche versucht da, ihre Prinzipien hochzuhalten, von denen sie behauptet, dass sie zeitlos sind, dass sie Werte sind, die nicht irgendwelchen Moden oder irgendwelchen Mehrheitsentscheidungen unterworfen sind. Der Schutz des Lebens ist für die katholische Kirche unverhandelbar.
Hm. Kommen wir jetzt doch nochmal auf den Bundestag zu sprechen. Sie hatten es schon ein paar Mal angeklickt, das politische Echo. Im Bundestag sind jetzt mehr Abgeordnete konfessionslos als zuvor. Und fast die Hälfte der Kabinettsmitglieder hat den Amtseid geleistet, ohne den Zusatz, so wahr mir Gott helfe. Muss man nicht davon ausgehen, dass der politische Einfluss der christlichen Kirchen schwindet?
Das ist sicher ein Indikator dafür. Die soziologischen Daten sind ja auch relativ eindeutig. Wir haben wahrscheinlich Ende dieses Jahres zum ersten Mal die Situation in Deutschland, dass weniger als 50% der Bundesbürger ein Mitglied der katholischen oder der evangelischen Kirche sind. Damit sind sie immer noch keine Minderheit. Die katholische Kirche ist immer noch mit Abstand die größte weltanschauliche Vereinigung, die es in Deutschland gibt, mit über 20 Millionen Mitgliedern. Aber natürlich ist der prägende Einfluss, wie er zum Beispiel in der alten Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung war, so nicht mehr gegeben. Es gibt dennoch wichtige Akteure, auf die die katholische Kirche weiterhin baut, etwa in der Union. Die wichtigsten Akteure, der Parteivorsitzende, der Designierte ist Katholik, der Fraktionsvorsitzende ist Katholik. Es gibt Katholiken auch in der FDP, selbst bei den Grünen und in der SPD. Also so ganz auf verlorenem Posten steht die katholische Kirche da noch nicht.
Interessanterweise haben ja alle Kabinettsmitglieder der FDP, soweit ich mich erinnere, bei ihrem Eid nicht auf den Gottesbezug verzichtet. Dagegen sind bei der CDU längst nicht mehr alle Abgeordnete christlich geprägt. Sie haben es gesagt, es gibt Ansprechpartner bei der CDU, aber auch in anderen Parteien für die Kirchen. Haben die Kirchen ihre traditionellen politischen Partner zumindest teilweise verloren und dafür in der FDP neu gewonnen?
Das war eine der großen Überraschungen bei dieser neuen Vereidigung, dass die FDP, die ja traditionell eher eine kirchenferne Partei war, dass es da doch noch relativ viele gibt, die offenbar zumindest christlich geprägt sind, auch wenn sie nicht mehr Mitglied einer christlichen Kirche sind. Das spricht dafür, dass es da doch noch mögliche Bündnispartner gibt. Aber die große Zuordnung, wie sie früher war, dass also die Union quasi geschlossen auf Seiten der katholischen Kirche stand, dass bei der SPD sehr breite Schichten mit der evangelischen Kirche verbandelt waren, das ist heute so nicht mehr gegeben.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur, zur Kritik der katholischen Kirche an Plänen der neuen Bundesregierung zu ethisch umstrittenen Themen und neue Partner in der Bundesregierung. In vielen Religionen gibt es Märtyrer, so auch im Islam. Wer für seinen Glauben leidet oder stirbt, dem verspricht der Koran reiche Belohnung im Jenseits. Eine besonders große Bedeutung hat der Märtyrertod für die zweitgrößte Strömung im Islam, für die Schiiten. Denn das Schiitentum geht aus einem Martyrium hervor. Im Jahr 680 war der schiitische Imam Hussein, der Enkel des Propheten und seine Anhänger, in der Schlacht bei Karbala gefallen. Die Einwohner der Stadt Kufa hatten ihn um Hilfe gebeten gegen den herrschenden Kalifen, ihn dann aber in Stich gelassen. Diese Entstehungsgeschichte der Schia spielt bis heute, etwa bei den Schiiten im Libanon, eine große Rolle und wird auch politisch instrumentalisiert. Martin Durm war in der Hauptstadt Beirut unterwegs und hat eine Beerdigung von Muslimen begleitet, die bei einer Schießerei mit Christen ums Leben gekommen waren. Dabei wurde auch an den Märtyrer Hussein erinnert. Hören Sie jetzt den zweiten und letzten Teil seiner Reportage.
Husseins Martyrium gleicht einer Passionsgeschichte und wird in den Überlieferungen in allen dramatischen Einzelheiten geschildert. Seine Verwundungen, sein Durst, sein Mitleid mit den Sterbenden. Und wie er, selbst schon vom Pfeil durchbohrt, noch versucht, seine Gefährten zu trösten.
In der Schlacht wurde auch ein Mann namens Jean schwer verwundet. Er war ein Diener, ein schwarzer Sklave. Er kämpfte an der Seite Husseins. Jean lag auf der Erde und verblutete. Al-Hussein ging zu ihm, legte sich daneben und berührte Jeans Wange mit seiner Wange. Und dieser sagte: Wer bin ich? Wie glücklich kann ich mich schätzen, dass Hussein, der Nachkomme des Propheten, meine Wange mit der seinen berührt?
Sheikh Hassan El-Masri. Er sagte, Märtyrer zu begraben, sei eine Ehre für ihn. Nun steht er da, mit gefalteten Händen und wartet auf die Ankunft der Särge. Immer mehr Volk sammelt sich vor dem Friedhof Riad el-Shuhadain im schiitischen Teil Beiruts. Scheich Hassan el-Masri sieht jetzt die Särge der Märtyrer auf sich zukommen. 4 hölzerne Kisten, die wie Kähne über dem Menschenstrom schwanken.
Das Wort Shahid, Märtyrer, kommt von Zeuge. Ein Zeuge sein. Der Märtyrer hat ein gutes, gerechtes Leben geführt. Er hat immer die Wahrheit ausgesprochen. Er bezeugt mit seinem Leben, dass eine große Ungerechtigkeit geschehen ist oder dass einem Menschen Unrecht widerfährt. Der Schahid opfert sich für die Sache der Gerechtigkeit. Er protestiert, rebelliert dagegen.
Eigentlich ist es genau das, worauf dann auch die Reden von Politikern abzielen, auf genau diese Punkte, die es zu triggern gilt, diese Vokabeln, die benutzt werden müssen. Und damit ist eigentlich jedem Schiiten klar, dass es jetzt seine religiöse Pflicht ist, in irgendeiner Art und Weise einzutreten,
sagt die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour.
Das ist etwas, was abrufbar ist bei den Menschen. Und deswegen wird es dann auch bei heutzutage aktuellen politischen Geschehnissen immer wieder quasi angetippt. Also es ist eine Klaviatur, auf der die Machthaber dann auch gut spielen können.
Machthaber wie Scheich Hassan Nasrallah. Er ist der unumstrittene Führer der Hezbollah, der starke Mann im Libanon. Seine Partei dominiert das politische, seine Miliz das militärische Geschehen. Besser bewaffnet und schlagkräftiger als die Armee kontrolliert die Hezbollah den gesamten Südlibanon und die Bekaa-Ebene. Dabei waren die Schiiten bis in die 1980er Jahre hinein eine benachteiligte Bevölkerungsgruppe, an den Rand gedrängt, diskriminiert, soziales Lumpenproletariat im ohnehin verarmten Südlibanon.
Die Schiiten wurden lange Zeit in vielen arabischen Ländern wie Abschaum behandelt. Nicht nur hier im Libanon, auch in Bahrain, in Saudi-Arabien, im Irak. Sie waren Bürger zweiter, dritter Klasse, ähnlich wie die Schwarzen in den USA in den 1930er Jahren.
Mohammed Houri, Politikwissenschaftler an der ABU, der amerikanischen Universität Beirut.
Sie waren ungebildet, fanden kaum Arbeit, waren unterbezahlt, bekamen keinerlei staatliche Hilfe. Sie waren wirklich diskriminiert. Und der Hezbollah ist es gelungen, die Schiiten aus dieser miserablen Lage zu befreien. Sie sind jetzt keine diskriminierte Minderheit mehr, sondern die stärkste Kraft im Libanon. Niemand kann es mit ihr aufnehmen. Niemand ist so diszipliniert, denkt so strategisch, ist so effektiv. Sie hat bei ihren Leuten eine hohe Glaubwürdigkeit und enorm viel Einfluss. Und es geht eben letzten Endes mehr um Politik und Macht und weniger um Religion. Power issue
more than it is a religious issue. In der arabischen Welt hoch geachtet und verehrt, wird die Partei Gottes, so heißt Hezbollah übersetzt, im Westen als Terrororganisation angesehen. Gründe dafür sind leicht zu finden: ihre anti-westliche Ideologie, ihre Nähe zum Iran und die vielen verheerenden Selbstmordanschläge während des Bürgerkriegs. Die Attentäter, die in Beirut am 18. April 1983 mit einem Lieferwagen voller Sprengstoff mitten in die Frontfassade der US-Botschaft rasten, über 60 Menschen mit sich in den Tod rissen, Hunderte verletzten, waren die ersten ihrer Art. Sie werden bis heute als Pioniere des Martyriums glorifiziert. Ihre Verehrung stellt muslimische Theologen aber auch vor ein großes Problem. Selbstmord ist eine schwere Sünde im Islam. Im Koran, Sure 4, heißt es:
Und tötet euch nicht selbst. Wer es tut, aus Feindseligkeit und Frevel, den werden wir im Höllenfeuer brennen lassen.
Der Mainstream sagt, unter der Geistlichkeit sagt immer noch, ein Selbstmordattentat ist nicht erlaubt. Außer jetzt vielleicht die ganz extremsten Köpfe der Hezbollah, die argumentieren würden, doch natürlich. Im Prinzip ja, und das gleicht es irgendwie aus in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist immer nicht der Mainstream der schiitischen Geistlichkeit.
Wie so oft in der islamischen Theologie streiten sich die Rechtsgelehrten, sagt die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour. Je nach ideologischer Ausrichtung, Land oder Konfession gibt es die unterschiedlichsten Fatwas.
Ein Selbstmordattentäter, streng genommen gilt er nicht als Märtyrer. Wo man nicht darüber diskutiert hat, und das waren eine Zeit lang ja auch mit die bekanntesten Märtyrer, zumindest eben in Iran, waren die Menschen, die im Krieg gefallen sind gegen Irak. Und da speziell die, von denen von Anfang an klar war, dass sie fallen werden. Nämlich die jungen Menschen, denen dann ein Plastikschlüssel um den Hals gehängt wurde, ihnen gesagt wurde, das ist der Schlüssel zum Paradies. Das sind die Minenfelder. Wir wissen, da liegen überall Minen, aber ihr müsst da drüber, um das freizuräumen für die Panzer. Man musste das Ganze irgendwie religiös untermalen, um es dann den Familien wahrscheinlich im Nachhinein leichter zu machen, mit diesem Tod umzugehen.
Die schiitische Überlieferung und Literatur ist voller Märtyrergeschichten, in denen das Selbstopfer blumig ausgemalt und als überaus lohnend für die Angehörigen dargestellt wird. Dabei geht es nicht nur um die irdische Ehre. Der Schahid darf Gott darum bitten, 70 Familienmitgliedern den Eintritt ins Paradies zu gewähren. Zusammen mit dem Märtyrer werden sie dort alle nur denkbaren Freuden genießen. Es fließen Milch und Honig, es ist ewiger Frühling und es warten die 72 Jungfrauen großäugig, makellos, um den Märtyrer zu beglücken. Der Märtyrerkult zelebriert in seiner modernen Version die Hoffnungslosigkeit und die Todessehnsucht einer verlorenen Generation. 1400 Jahre nach Kerbela wirkt er destruktiver denn je. Zugleich stiftet er aber Identität, stärkt den Zusammenhalt der Schiiten und spendet den Hinterbliebenen Trost. Das Märtyrium ist ein Paradox. Es bietet die Möglichkeit, einem sinnlosen Tod höchsten Sinn abzuringen.
Die großen Propheten sind dem Märtyrer vorausgegangen. Jesus, Mohammed, Moses und Abraham. Im Paradies wird eine lange Reihe von Propheten den Märtyrer willkommen heißen und sie werden ihm einen Platz in ihrer Mitte zuweisen. Das bedeutet es, ein Schahid zu sein.
Die Särge der vier Märtyrer sind gegen Mittag endlich am Friedhof Riad el-Shuhadain angekommen. Es ist heiß. Die Toten müssen jetzt möglichst schnell unter die Erde. El-Shahid, Habib Allah, rufen die jungen Männer am Friedhofstor. Der Märtyrer ist der Liebling Gottes. Sheikh Hassan el-Masri nimmt die Särge mit einem Segensspruch in Empfang. Sie sind mit glänzendem grünen Tuch bedeckt. Immer mehr Leute drängen nach vorne, um wenigstens ein paar Fäden davon zu berühren. Auf den Friedhofsmauern sind blutjunge Milizionäre in Stellung gegangen. In rhythmischem Wechsel feuert der Nachwuchs Gewehrsalven in den Himmel über Beirut. Ein Requiem für Panzerfaust und Kalaschnikow.
Das war der zweite und letzte Teil einer Reportage von Martin Durm aus dem Libanon über Märtyrer im Islam. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten kommt die Agenda mit meinem Kollegen Michael Röhl. Bei ihm geht es um die Frage, ob der soziale Status darüber entscheidet, wen die Pandemie besonders trifft. Und noch ein Hinweis, heute Abend hören Sie von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Reben, Rausch und Ritus – Wein im Judentum.